Gartenradio. Mitten im Grünen.
Ja, wir starten jetzt mal gemütlich in das neue Gartenjahr. Wir haben uns hier in kleiner Runde mal nicht zwischen den Pflanzen, sondern im Café der Kölner Alexianer Klostergärtnerei getroffen, um ein paar Fragen zu klären, die sich so im Laufe der Zeit bei den Hörer und Hörerinnen, bei den Kunden und Kundinnen, aber auch bei den Profis hier in der Gärtnerei angesammelt haben und die wir klären können, hoffentlich, um dann bald mit neuem Elan und vielleicht auch mit neuem Wissen in die frische Gartensaison zu starten. Und mit dabei sind heute Gärtnermeisterin Dagmar Hauke.
Ja, hallo, ich bin Obstgärtner gelernter und mache hier bei den Alexianern den Gemüseanbau und die Parkpflege.
Zierpflanzengärtnerin Susanne Lammich.
Ja, hallo, ich bin hier auf der Freifläche zuständig für die Wildpflanzen vor allem, aber auch für Kräuter und Gemüse und für Kletterpflanzen und ja.
Sandra Wattler,
auch gelernte Baumschulgärtnerin und bei Kräutern und Gemüse.
Und Staudengärtner Janek Weber.
Hallo, ich bin verantwortlich für die Stauden und bin auch gelernter Staudengärtner.
Dann würde ich sagen, probieren wir es doch schon mal mit einer Frage. Da hat Dana geschrieben, was kann ich gegen Quecke im Garten tun? Hier wird gelacht am Tisch. Wer mag eine Antwort geben? Sandra?
Ja, bei Quecke ist halt ganz wichtig zu wissen, dass das ein Wurzelunkraut ist. Und es ist nicht damit geholfen, dass man das Grüne abzupft, sondern man muss wirklich gucken, dass man ein bisschen gräbt, dass man möglichst viel von den Wurzeln auch rauskriegt. Manchmal hat man so einen langen Rhizomfaden, den man über einen Meter oder so unter der Erde verfolgen kann. Und dann versucht man das möglichst in wenig Stücken, möglichst lang rauszuziehen. Ja, und man muss ein bisschen graben, sonst kommt die noch schneller wieder. Die wird auch so wieder kommen, aber nicht so schnell, wie wenn man nur das Grüne abzupft.
Also da lohnt es sich wahrscheinlich vor allen Dingen früh einzugreifen. Sobald ich die erste Quecke sehe, muss ich eigentlich schon aktiv werden, oder?
Ja, das Schöne ist auch, wenn die früh kommt, also die ist ja früh grün, dann ist noch nicht viel anderes grün. Dann stört es auch noch nicht, wenn man vielleicht auch mal eine Staude so ausgraben muss, um dann den Wurzelballen von der Staude, von der Quecke vielleicht zu trennen. Oder man macht das vielleicht sowieso, weil man gerade was teilt und man erkennt die Unterschiede, wenn man sie direkt nebeneinander sieht, von den Wurzeln nachher auch sogar. Ich finde, es geht im Frühjahr am besten, so im zeitigen Frühjahr, dass man einmal reinen Tisch macht sozusagen.
Also man könnte theoretisch aber auch im Winter, indem man einfach durch eine dicke Mulchfolie das Ganze abdeckt und dann treibt die Quecke unter der Folie und verbraucht eigentlich schon alle Kraft und man kann eigentlich durch Mulchen auch, kann man die eigentlich auch so ein bisschen quasi die Kraft rauben, dann muss man nicht dreimal, viermal hinterher jäten. Ich kenne so ein paar Biogärtner, die machen das tatsächlich auch mit Mulch aufbringen und dann noch oben drüber so eine richtig dicke Folie, fast schon eine Teichfolie und dann ist es warm darunter, dann treibt die Quecke aus und dann kriegt sie kein Licht und dann gehen Wurzeln und Kräuter, wenn man das lange genug über den Winter wirklich diese Folie liegen lässt, dann gehen die da auch teilweise drunter kaputt. Also auch sowas wie Weinwell oder Sauerampfer oder Löwenzahn.
Das war jetzt die Ergänzung von Dagmar Hauke und ich glaube, für dich habe ich auch gleich die nächste Frage. Da heißt es nämlich, wie ziehe ich im neuen Jahr möglichst früh Salat? Ziehe ich ihn am besten im Haus oder im Balkongewächshaus vor oder sähe ich ihn gleich im Beet und ab wann?
Ja, Salat, man kann damit sehr früh anfangen. Salat braucht zum Keimen nicht eine sehr hohe Temperatur, sondern nur 12 bis 15 Grad. Sonst keimen die Samen schlecht und von dem her kann man, wenn man das auf der Fensterbank macht oder im Frühbeetkasten, kann man das sehr schön im eigenen Garten machen. Und man sollte aber darauf achten, dass die Jungpflanzen, nachdem sie dann gekeimt sind, auch sehr schnell noch kühler stehen, nämlich bei 8 Grad oder ein bisschen drunter bis 6 Grad, damit sie nicht zu lang und wabbelig werden. Sonst neigen sie später auch leichter zum Umfallen und dann kriegen sie Bodenkontakt und faulen schneller. Also von dem her 12 bis 15 Grad kann man einfach sich so als Faustregel zum Keimen für Salat merken. Endivien braucht ein bisschen mehr, wird ja auch später ausgesät, ist ein Wintersalat, aber bei normalen Salatköpfen 12 bis 15 Grad.
Das heißt, da bin ich so ungefähr im März, oder?
Ja, man muss ja dann denken, irgendwann will die Pflanze nach draußen. Nur Jungpflanzen kann man lange auf der Fensterbank halten, sonst haben die irgendwann zu wenig Licht. Also wenn man einen Frühtunnel hat, dann kann man tatsächlich schon Ende Februar aussehen, 2 Wochen später ist die Jungpflanze ein bisschen größer und dann kommt man so Mitte März vielleicht oder Ende März, wenn das Wetter nicht allzu sehr noch in den Winter umschlägt, dann kann man sie schon rauspflanzen. Die Jungpflanze hält auch bis minus 2 Grad ungefähr aus oder man deckt sie mit Doppelvlies ab, aber theoretisch ab März sät man klassischerweise Salat aus.
Könnte ich den nicht auch schon ab Januar jetzt auf der Fensterbank aussehen, dann habe ich schon große Pflanzen, bevor die rauskommen?
Ja, oder ich esse als Mini-Leaves, aber das Problem ist, sie werden zu lang, weil sie einfach Lichtmangel haben und dann sind sie einfach fürs Beet auch nicht mehr geeignet. Also dann würde man sie wirklich jung essen.
Welches sind denn so die Fragen, die immer wieder gestellt werden?
Der Klassiker ist ja, es ist winterhart. Egal welche Jahreszeit, die Leute fragen immer, es ist winterhart.
Ja, und welche Information, welche Antwort gibst du dann?
Also das Schöne bei uns ist ja, dass die winterharten Pflanzen eigentlich immer draußen stehen. Es gibt so eine Übergangszeit im Sommer, da stehen dann auch einige nicht winterharte Sachen draußen, einige winterharte Sachen auch drin, aber größtenteils ist das räumlich schon sehr einfach bei uns getrennt. Und das hoffen wir immer, dass die Kunden das auch erkennen und verstehen.
Ja, und wenn ich jetzt zu Hause jemanden, einen Nachbar fragt, ist das winterhart, was sagt man dann?
Dafür müsste ich natürlich wissen, was das für eine Pflanze ist. Alles, was man kennt, das kann man einordnen.
Dagmar, Obst und Gemüse ist ja der Renner. Was musst du immer mal wieder beantworten?
Naja, beim Obst ist es ganz klassisch, was schneidet man und wie schneidet man, zu welchem Zeitpunkt. Oder beim Gemüse ist es häufig, dass die Leute gar nicht wissen, wann welches Gemüse wächst. Hier in unseren Breiten. Also wir hatten jetzt vor ein paar Wochen noch ein, zwei Leute, die unbedingt noch Salat pflanzen wollten im Garten oder die Tomaten gefragt haben. Man würde ja so gerne eine mit roten, leuchtenden Tomaten besetzte Pflanze zu Weihnachten verschenken. Also sowas kann natürlich nicht funktionieren. Also ich glaube, so ein bisschen ist das Verständnis nicht da, welche Pflanze wirklich wann wächst. Im Supermarkt gibt es ja alles immer.
Susanne Lammich hat ganz heftig mit dem Kopf genickt.
Ja, ich habe ganz heftig genickt, genau. Und wenn die Leute kommen und Ende September dann nach Paprikapflanzen gefragt haben oder mal im Januar auch schon nach Gurkenpflanzen und so. Das ist so Clash zwischen dem, was man im Laden kaufen kann und was der Rhythmus der Pflanze ist.
Ja. Wenn Fragen kommen, das fällt mir immer aus. Ihr seid ja alle sehr spezialisiert. Und Dagmar, wenn ich dir zum Beispiel eine Staudenfrage stelle, dann würdest du, glaube ich, sagen, frag einen von den Staudenleuten. Also dahinter steckt ja eigentlich, ja, wie spezialisiert ihr auch seid.
Ja, genau. Man weiß natürlich schon, weil man einfach schon jahrelang in der Branche arbeitet, dass bestimmte Stauden halbschattig oder sonnig stehen müssen, bestimmt einen höheren Wasseranspruch haben. Wenn man das beantworten kann, antwortet man, aber ganz speziellen Fragen macht es einfach wenig Sinn, weil der Kunde einfach auch immer weiter fragen würde oder weil der einfach unzufrieden auch wird, wenn man eine falsche Antwort gibt. Und das ist nicht Sinn der Sache. Also eigentlich nicht das Wohl der Pflanze uns schon sehr nah.
Sandra?
Ich denke, was verdächtig ist, ist, wenn es eine super einfache Antwort gibt. Dann würde die jeder kennen. Aber auf eine eigentlich komplizierte Frage gibt es nie die ganz einfache Antwort. Alles ist immer abhängig von bei den Pflanzen jetzt Standortansprüchen, von einem sehr spezifischen Kleinklima vielleicht beim Kunden im Garten, von Böden, von Wetter, von Klima. Und das sind alles Variablen und die ändern sich jedes Jahr. Und eigentlich hängt da viel an der Erfahrung und an der Beobachtung und auch an der Beobachtung vom Kunden selber, um halt auf die richtige Antwort zu kommen. Manchmal kann man auch nur helfen, dass jemand für sich in seiner Situation auf die richtige Antwort kommt.
Okay, dann haben wir noch eine Frage von Dana. Wie kann ich meine Avocado, die ich aus Samen gezogen habe, am besten überwintern? Sandra?
Ich habe schon ein paar Experimente gesehen, auch auf Verkehrsinseln und so, dass da jemand meine Avocado vergraben hat. Und die ist dann so 1,50 groß, ein Trieb. Und dass die doch relativ lange durchhalten, aber bei geringen Frösten geben den Geist auf. Dann sieht man das auch an den Blättern. Dann kriegen die wirklich Frostschäden, schon bei wirklich an die 0 Grad, minus 1, minus 2. Dann ist das hin und dann ist auch die Terminalknospe kaputt.
Aber ich muss die dann ausbuddeln. Wenn ich die draußen im Garten habe, muss ich sie ausbuddeln und irgendwo kühl und hell hinstellen.
Ja, ich weiß nicht, wo das an Ort und Stelle mit einer selbstgebauten Konstruktion aus Vlies geht, aber dann ist es wieder dunkler.
Hans fragt, ich habe das Laub vom Birnbaum auf mein Gemüsebeet verteilt, ziemlich viel Laub, damit sich Humus bildet. Ab wann ist die Schicht zu dick? Wer schreit hier? Janek.
Ich würde sie nicht so dick machen, dass sie zusammenpappt. Wenn es eine zusammengeklebte Schicht ist, wo auch kein Wasser mehr durchkommt, dann ist sie zu dick. Also ruhig etwas lockerer lassen und vielleicht auch in Etappen erst auf den Boden legen, nicht als komplette Masse auf den Boden verteilen. Und wir gehen mal davon aus, vielleicht nicht dicker als ein Daumen dick. Dicker würde ich die nicht da drauflegen.
Also Daumen so hochgestellt oder Daumen einfach so die 2 Zentimeter?
Die 2 Zentimeter, ja. Also ich würde es nicht dicker machen, weil es geht darum, dass das Laub ja möglichst bis zum Frühjahr hin einen hohen Rottegrad hat und schon fast, möglichst dann im März, April schon fast verrottet ist. Und wenn das Laub sehr dick ist, dann hilft das gegen Quecken und gegen andere Unkräuter, aber das wird nicht verrotten.
Vielen Dank. Ich habe hier die Frage von einer Susanne. Die wünscht sich mal eine Folge und zwar zu effektiven Mikroorganismen und Mykorrhiza. Schon mal eine Einschätzung von euch? Hat sich da irgendwie jemand schon mal mit beschäftigt? Wäre das mal was für uns für eine Folge oder beschäftigt ihr euch damit gar nicht?
Gerade wenn es darum geht, man möchte mehr vom chemischen Pflanzenschutz weg, dann muss man halt darauf setzen, was sich über Milliarden Jahre hinweg entwickelt hat. Also ohne Mikroorganismen und ohne Pilze geht es halt gar nicht oder nur schlecht. Das ist wie, als würde man sagen, Mensch ohne Darmbakterien, der funktioniert auch nicht gut oder nicht lange. Und das ist keine Dauerlösung. Deswegen sollte man Pflanzen halt auch nicht steril halten. Pflanzen, die unter sterilen Bedingungen auch gezogen werden im Labor, Meristem vermehrte Pflanzen, die sind nicht so widerstandsfähig wie Pflanzen, die, ich sag mal, ganz normal in der Erde wachsen.
Vielleicht können Sie mal kurz sagen, was sind denn effektive Mikroorganismen und Mykorrhiza?
Also Mykorrhiza ist, denke ich mal, das bekanntere von den beiden. Das beschreibt halt eine Symbiose aus einer Pflanze mit einem Pilz. Der Pilz vergrößert die Wurzeloberfläche und sorgt dafür, dass die Pflanze besser an Nährstoffe kommt. Also nicht nur durch die vergrößerte Oberfläche, sondern der Pilz hat auch ein Netzwerk zwischen verschiedenen Pflanzen, was er aufbaut, und ist sogar in der Lage, ja, Signale von Pflanzen zu empfangen, Stresssignale und Nährstoffe effektiv zu verteilen. Das halt nicht alle gleich viel bekommen, sondern der, wo der Pilz dann am besten von profitiert, kriegt mehr, sodass sich das Netzwerk erhält. Und das ist natürlich für die Pflanzen in dem Endeffekt halt positiv, weil die damit an Stoffe rankommen oder in einer Menge, die sie alleine nicht aus der Erde ziehen könnten.
Aber jetzt gibt es ja effektive Mikroorganismen, zum Beispiel schon zum Sprühen oder zum Gießen. Die Wissenschaft weiß noch nicht so genau, ob es überhaupt was bringt. Auf der anderen Seite gibt es Gärtner, die schwören da drauf. Wie positioniert ihr euch da?
Dagmar? Ich weiß, dass wir die von bestimmten Pflanzenberatern empfohlen bekommen haben und wir setzen die zum Teil auch ein. Also es ist so ein bisschen speziell, wo was eingesetzt wird. Wir kriegen eigentlich die fertigen Mischungen, aber Leute, die damit sich auskennen, die sagen schon, dass es deutliche Zunahmen am Wachstum und härtere Zellen gibt und deshalb dann auch Krankheitsresistenz.
Ja, ja. Wurzler
finde ich jetzt eher ein Thema, also gerade so baumschullerisch. Ich weiß nicht, ich habe schon 3-4 Mal versucht, eine Eiche einzupflanzen, die ich gekeimt aus dem Wald mitgenommen habe. Das funktioniert nicht, wenn ich nicht aus dem Wald auch ein bisschen Erde mitnehme, wo dann die entsprechenden Pilze drin sind, die das Wurzelwachstum unterstützen. Also wenn ich das jetzt in unsere Substrate stecke, dann funktioniert das nicht so gut, wie wenn es ein Waldboden ist, in dem die wächst. Man denkt zwar immer, der eigene Baum würde seine Nachfahren auch ein bisschen auf Distanz halten oder so, aber die vorhandenen Pilze, die fördern schon das Wachstum. Also bei Mykorrhiza ist es sehr deutlich, finde ich, auch auf verarmt oder versalzten Böden. Da setzt man großflächig auch Mykorrhiza ein, nur die kriegt man nicht zu kaufen. Das ist so speziell, dass es dann auch für die einzelnen Kulturen ein bestimmter Pilz oder eine Zusammensetzung von einem Pilz Gesellschaft sein muss. Ja, das ist was für die Wissenschaft. Also das ist jetzt für Gärtner schwer, einfache Rezepte zu haben für den Kleingärtner.
Ihr müsst euch auch immer wieder mit neuen Herausforderungen und mit Klimawandel auch rumschlagen. Was sind denn so im Moment die Fragen, mit denen ihr euch so beschäftigt?
Also beim Obst ist es recht deutlich, dass die Leute einfach viel mehr Feigen pflanzen, dass sie nach Kaki-Früchten fragen, dass sie Oliven, Zitrusfrüchte teilweise komplett den ganzen Winter versuchen, draußen zu überwintern. Also das ist schon so, dass das so ein bisschen in den warmen Bereich geht. Natürlich kommt auch so ein bisschen eine Rückbesinnung auf alte Sorten beim Standardobst. Also es gibt halt auch viele Kinder, die immer noch keine Stachelbeere kennen oder so. Und es ist ein bisschen schade, dass manche Sorten jetzt ganz aus dem Fokus verschwinden und dafür dann aber die Feige auf einmal einen ganz hohen Stellenwert bekommt.
Funktioniert die?
Ja, wenn aber tatsächlich, bei dem Klimawandel ist ja nicht so, dass es nur heißer wird. Es ist ja mehr so, dass es mal heftigsten Starkregen gibt und dann gibt es vielleicht mal wieder einen heftigen Frost und dann gibt es wieder extreme Trockenphasen. Klar, für die Trockenphasen ist die super, aber wenn die dann völlig Wasser bekommt oder aber wirklich richtig Frost, dann steht sie vielleicht mitten auf einer Wiese nicht gut. Also es ist so ein bisschen schwierig zu beantworten. Also klar gibt es Klimapflanzen, die können mit diesen Schwankungen gut klarkommen, aber einfach nur wärmer zu pflanzen ist nicht die Antwort.
Obwohl man natürlich auch mittlerweile wirklich schon viele Feigenbäume sieht, die riesig groß sind, die auch ordentlich Feigen haben.
Ja, und das war dieses Jahr auch eindeutig das Obst, das am längsten dann wirklich noch zu ernten war. Also fast bis Allerheiligen fast dran, was man immer gesagt hat, das sind andere Früchte sonst. Ja, ist so, aber das ist jetzt nicht die Frucht, die alle anderen ersetzen kann.
Aber du jetzt zum Beispiel als Obstgärtnerin hattest wahrscheinlich nicht so viel Feige in der Ausbildung. Wie hältst du dich denn auf dem Laufenden? Woher weißt du immer, was jetzt der neueste Stand der Dinge ist?
Also ich glaube, den meisten Gärtnern ist eine Sammeleigenschaft irgendwie so mitgegeben worden oder die einfach sehr viel ausprobieren, die einfach sehr neugierig sind. Und wenn die Kunden damit kommen mit den Fragen, kriegt man auch einen anderen Blickwinkel und man probiert ganz, ganz viel aus. Und wenn man es nur in kleinen Töpfen erstmal ausprobiert, also ich betreue so eine Obstwiese, oder so, das ist zwar ein Obstmuseum, aber da werden jetzt Feigen verschiedene Sorten nachgepflanzt. Wundere ich mich zwar so ein bisschen, weil ich meine, so eine Sauerkirsche pflanzt kein Mensch mehr, ist eigentlich schade drum. Aber dann guckt man doppelt hin. Es ist schon sehr spannend immer. Wir gehen ja alle auch auf Messen oder wir haben auch teilweise, dass wir uns neue Publikationen angucken. Ja, man bleibt immer bei, weil man einfach so interessiert ist an der Sache.
Also die Sauerkirsche ist auch gut für den Klimawandel gerüstet, weil du die jetzt gerade erwähnt hast.
Nein, es ist keine, die komplett nicht mit dem Klima klarkäme in Deutschland. Die hat ihre Probleme, aber da gibt es ja mittlerweile auch Züchtungen, die mit den Monilia, also das ist der Hauptfeind von nasskaltem Wetter. Wenn man die aber ordentlich pflanzt und eine ordentliche Sortenwahl vornimmt, dann kann man tatsächlich Sauerkirschen bei uns anpflanzen. Die braucht keinen Bestäuber und ist eigentlich auch für kleine Gärten geeignet. Ich verstehe nicht so ganz, warum die so völlig aus dem Fokus gerät und man sich dann lieber so ein Monster von einer Feige dahinsetzt, die in 20 Jahren kaum noch handelbar ist und wo man eigentlich sofort mit dem Schnitt anfangen muss.
Also klares Bekenntnis für die Sauerkirsche. Sandra, wie sieht es bei dir aus? Was immer wieder kommt, gerade jetzt in dieser Zeit, ist ja Schlagwort Klimagehölze. Alle wollen Klimagehölze. Was ist jetzt ein Klimagehölz?
Es gibt natürlich ein paar Gehölze, das sind auch keine besonderen Neuheiten. Die sind einfach widerstandsfähiger als andere oder anpassungsfähiger. Zum Beispiel Ginkgo ist wenig krankheitsanfällig, kommt mit sowohl kalten Wintern als auch heißen Sommern klar. Der wurde aber auch schon vor 30 Jahren viel gepflanzt. Oder Bergahorn oder solche Sachen. Wichtig ist aber halt auch eben den eigenen Standort zu kennen. Weil es nützt nichts, wenn ich ein mega trockenheitsresistentes Gewächs mir in den Garten setze und ich habe aber eigentlich so kleine Sumpfzonen oder Senken, die dann auch länger nass bleiben und gerade über den Winter vielleicht dann doch nochmal nass werden, dann ist so ein Gehölz da auch fehlplatziert. Was ich im Rahmen Klimagehölze, was da das erste ist, ist immer die Paulownia, wenn die Leute nachfragen oder dieser Kiribaum. Da frage ich mich aber persönlich, ja, der wächst schnell, ne? Es geht da auch um Holzproduktion und alles, aber der braucht auch verdammt viel Wasser. Der hat Blätter, so tablettgroß, herzförmig dann, aber dieses Wachstum, das muss auch irgendwie ernährt werden. Und gerade wenn man in Regionen lebt, wo Wassermangel ein Problem ist, ist das halt auch vielleicht nicht die Lösung.
Ja,
man
kann auch, ist auch noch invasiv, ne? Also es gibt bei einigen neueren Gewächsen, die kommen, dann einfach auch solche Tendenzen haben, sich auszuwildern und heimische Arten zu verdrängen. Es gibt zum Beispiel schon sterile Paulownien, die muss man dann pflanzen, damit man einfach auch die heimische Flora und Fauna ein bisschen schützt.
Okay, dann gucken wir noch mal gerade auf die Fragen. Anke fragt, im Handel wird Bimsstein als nachhaltige Alternative zu Blähton angeboten. Ist da was dran oder ist das ein Marketing-Gag? Bimsstein statt Blähton. Sandra?
Ist mir noch nicht so ein Begriff, dass das diskutiert wird, aber es hat auch ein Pro und Contra. Also bei Blähton hat man natürlich ein industriell hergestelltes Produkt, was quasi im Ofen gebacken wird, hoher Energieaufwand. Und Bims wäre halt die Frage, wo kommt der her? Das ist ja ein vulkanisches Gestein und man muss sich vorstellen, der Bims, den wir, glaube ich, aus dem Baumarkt kennen, wird nicht der aus der Eifel sein. Aber wenn wir die Eifel nach und nach abtragen, ist die Frage, ob das so schön ist für das Vulkangestein, was ja schon ein guter Zuschlagstoff ist. Also alles in Maßen. Ne? Das andere wäre, es kommt von JWD irgendwoher.
Dann gab es eine Frage von Evelyn, die hat gleich mehrere Fragen. Und zwar haben wir mal eine Kübelpflanzensendung gemacht. Und da ging es um so eine Leitpflanze und Unterpflanzung. Da haben wir wohl irgendwie empfohlen, Unterpflanzung mit Wildastern. Da hat sie geschrieben, finde ich total ungeeignet, da sie wild wuchern und schnell den eigentlichen Bewohner bedrängen, Jannik Weber.
Ja. Das war auch so gedacht, dass die möglichst schnell die Pflanze unterwächst und auch sehr unkompliziert ist. Deswegen habe ich ja Wildastern empfohlen, aber eben auch Wildstauden, weil es eben eine Pflanze sein muss, die gegen dieses höhere Stämmchen auch ankommen muss. Also wir hatten da, glaube ich, ein Fliederstämmchen empfohlen, auch ein Zierapfel als Hauptelement. Und da würde ich immer was drunter setzen, was lange ziemlich unkompliziert ist, damit das über ein paar Jahre drin bleibt.
Euphorbia, da wurde über die Sorte Purpurea gesprochen. Die gibt es in so vielen Sorten mit unterschiedlichen Lichtbedürfnissen und Wuchsstärken. Klar, die kann man auch alle nehmen, oder?
Natürlich, ich glaube, wir hatten auch über Purpurea gesprochen. Wobei das mit den verschiedenen Lichtverhältnissen nicht der Fall ist. Es gibt keine Schattenwolfsmilch. Es gibt natürlich Wolfsmilch für den Sumpfbereich und für den trockenen Bereich und für den klassischen Gartenbereich. Aber eine Schattenwolfsmilch ist auch keinem Sortiment erhältlich. Aber Wolfsmilch hatten wir ja nicht ohne Grund eine ganze Sendung gemacht, weil es basic mittlerweile ist im Sortiment.
Und dann geht es auch um Erde für mediterrane Kräuter. Da wurde hervorgehoben, dass es eine besondere gärtnerische Erde dafür gibt, weil normale Erde wohl nicht so gut funktioniert. Welche Inhaltsstoffe sind das in der besonderen Erdmischung, die es mediterranen Kräutern leichter macht? Sandra.
Also das hängt ein bisschen von den Kräutern ab. Also man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt diese Aussaat- und Kräutererde. Das ist aber wirklich für eher feinere Kräuter gedacht, mit einer kurzen Kulturzeit. Da sind quasi keine Nährstoffe drin. Mediterrane Kräuter brauchen eigentlich eine gute Belüftung im Boden. Die mögen auch Bodenanteile, dass sich der Boden etwas erwärmt, dass der auch in der Nacht noch ein bisschen warm bleibt. Und dafür ist halt eine tonhaltige Erde interessant, die aber gleichzeitig auch viel Luft enthält, also eine schöne fluffige Erde.
Das sind dann gar nicht so die Inhaltsstoffe, sondern mehr so die Struktur der Erde, die dann günstiger ist tatsächlich für mediterrane Kräuter im Kübel.
Genau, alles andere kann man mit der Düngung nachher auch im Nachhinein regeln. Man kann sich die Erde auch selber mischen. Man muss jetzt nichts, wo Kräutererde draufsteht oder mediterrane Kräutererde, das wird ja dann sehr speziell, im Markt kaufen. Und im Kübel ist es generell nochmal wichtig, auch eine sehr strukturstabile Erde zu haben. Und das erreicht man auch nur durch mineralische Zuschlagstoffe, also viel steiniges Material sozusagen, was dafür sorgt, dass das nach dem Gießen nicht direkt alles 10 cm absackt oder nach einer Saison dann 10 cm gesackt ist, weil das ist dann auch immer ein Anzeichen, dass da die Luft fehlt.
Dann haben wir noch einen Themenwunsch. Eine Hörerin wünscht sich Infos zu Pflanzenjauchen. Und da können wir schon mal einen Ausblick auf eine geplante Sendung nehmen, Dagmar. Da hast du gesagt, übernehme ich, aber im Frühjahr, weil die muss ich erstmal alle selber ansetzen.
Ja, ich kann immer am besten über Sachen erzählen, die ich schon selber ausprobiert habe oder die ich gerade beim Erzählen mache oder vor mir liegen habe. Und im Frühjahr gibt es schon die ersten Weinwellblätter, im Frühjahr gibt es die ersten Brennnesseln, die ausschlagen und aus denen kann man wunderbar Jauchen machen. Sonst vergesse ich auch die Hälfte, nämlich zum Beispiel den Mückenabdeckung oder sonst was. Wenn ich im Winter darüber erzähle, dann fallen mir die Mücken nicht so auf. Also so von dem her, ich brauche das immer zum Anfassen dabei.
Aber ist ein Thema, das dir liegt?
Ja, setzen wir selber ein in unserem Gemüseanbau und kann man im Kleingarten oder auch im Hausgarten ansetzen und ist eigentlich eine gute Form, um ein wenig Dünger ununterbrochen mit dem Gießen der Pflanze beizugeben.
Schon mal als kleine Appetithappen, gibt es eine Lieblingsjauche von dir?
Eine Brennnessel gibt es einfach in riesigen Mengen und Brennnessel finde ich schon sehr einfach herzustellen.
Und dann haben wir hier noch eine Frage an Yannick Weber. Gabriele fragt, was ist denn bei den Stauden der Chelsea Cut?
Ja, da werden wir vielleicht mal eine Sendung drüber machen. Das ist was sehr Spezielles. Es geht darum, die Blütezeit zu verlängern und die Blütenqualität ein Stück weit zu verbessern und die Standfestigkeit zu erhöhen. Darum geht es beim Chelsea Cut. Und Chelsea Cut, dieser Name beruft sich auf die Chelsea Flower Show in London. Um die Zeit herum, Anfang Mai, da werden die Stauden für die Chelsea Flower Show werden davor zurückgeschnitten, damit die in der Zeit auch perfekt blühen. Das heißt Chelsea Flower Cut und da kann man wirklich mal ganz intensiv ins Thema reinsteigen und dann kann man erklären, welche Stauden das mögen, welche Stauden das nicht mögen, wann man das macht und wie man das am besten auch technisch macht.
Also das ist ein Blühverstärkungsschnitt?
Ja, ein Blühverlängerungs-Verstärkungsschnitt, auch ein Standfestigkeitsverbesserungsschnitt ist das. Das hat ganz viele positive Aspekte. Das ist nichts, was man machen muss. Das ist aber etwas, was man vielleicht mal ausprobieren kann, ohne dass man die Staude zerstört. Das kann man einmal ausprobieren und wenn einem das gefällt, dann kann man das fortführen in den nächsten Jahren. Wenn einem das aber zu aufwendig ist, dann kann man das auch weglassen und die Staude ist nächstes Jahr wieder so, wie man die vorher hatte.
Was gibt es denn so für kuriose Fragen?
Also manchmal gibt es Beschwerden über Pflanzen, warum die nicht wachsen, warum die nicht blühen, warum dies und jenes nicht und eigentlich und so weiter. Und wenn ich dann so sukzessive herausfinden möchte, wie jetzt denn die Bedingungen für die Pflanze sind irgendwann, da hatte ich eben auch schon mal dann als Ergebnis, dass die Pflanze überhaupt nicht eingetopft wurde, also einfach nicht aus dem Verkaufstopf rausgekommen ist, eine Kletterpflanze, und dann aber da ein Jahr in dem armen Topf vor sich hingegammelt ist, dass sie überhaupt noch gelebt hat. Und das sind dann so, man schält dann so alles ab, was es denn sein könnte, und dann landet man manchmal da und erntet erstaunte Blicke, warum das denn nötig sei. Und das kommt immer mal wieder vor und das ist dann irgendwie auch ein bisschen berührend und ein bisschen bin ich fassungslos, aber irgendwie, wenn man dann rausfindet, wo so die Ursachen sind, und das, dann kläre ich auch gerne mal über so Basics auf irgendwie. Da weiß man manchmal gar nicht, was man so sagen soll. Ich muss auch oft lachen dann. Ja, aber das ist okay.
Aber das zeigt ja jetzt auch genau dein Beispiel, Susanne, wie schwer diese Kommunikation ist. Also bis du jetzt mal rausgefunden hast, was derjenige Mensch eigentlich möchte, wo das Problem ist, was das für eine Pflanze ist.
Ja, mir fällt auch noch ein, dass immer wieder Kunden kommen, die sagen, hochbegeistert, sie hätten irgendwo eine Pflanze gesehen mit so grünen Blättern und mit so weißen Blüten. Und es ist schwer rauszubekommen, in welcher groben Kategorie wir überhaupt sind. Sind wir bei mehrjährigen Pflanzen? Ist es ein Gehölz? Und viele Menschen gar nicht sagen können, zum Beispiel tatsächlich nicht, ob es ein Strauch ist oder eine Staude. Also dass manche Menschen gar nicht Unterschiede sehen und die Begriffe auch nicht kennen. Und das macht es dann sehr schwer. Also wirklich, manchmal ist es dann, frage ich dann alle anderen Kollegen, ob die Ideen haben. Gehe so einmal durch die Gärtnerei mit denen und Das sind aber eben auch Menschen mit einem dringenden Anliegen. Die wollen gerne diese Pflanze haben, aber können gar nichts dazu sagen und haben eben auch die Einordnung gar nicht.
Ja. Klar, die haben das ja gar nicht gelernt. Und was empfehlt ihr in so einem Fall? Also würde ich jetzt sagen, immer Foto machen?
Foto machen oder bei Schädlingen auch teilweise das Blatt oder so in eine Tüte und dann in die Gärtnerei tragen. Aber bitte immer verschlossen. Es gibt tatsächlich hoch ansteckende Krankheiten oder Schädlinge auch. Und wir gucken da gerne drauf. Aber wir müssen schon sicher gehen, dass unsere Pflanzen davon nicht befallen werden.
Aber nervt euch das manchmal oder freut man sich, wenn man dann doch irgendwie so lange gebohrt hat, bis man weiterhelfen kann? Sandra?
Ja, das ist schon ein Erfolgserlebnis, wenn man dann wirklich weiterhelfen kann. Ich denke, wo man sich auch vielleicht noch missverstehen kann, ist manchmal auch diese zeitliche Dimension. Für uns ist das vielleicht selbstverständlich, dass wir irgendwann im Januar was aussehen und irgendwann vielleicht im selben Jahr, vielleicht auch erst im nächsten, bringt man das dann in den Verkauf und dann ist es ja aber immer noch eine junge Pflanze und bis das dann mal eine ausgewachsene Pflanze ist, dauert dann vielleicht 15, 15 Jahre. Das ist für uns Gärtner selbstverständlich. Und das ist einfach kein Thema, was so in den Bereich Spontankauf fällt. Also wenn wir jetzt nicht von einer einjährigen Pflanze reden, wo man sich sagt, ja gut, die stelle ich mir jetzt auf den Balkon, die ist im Winter dann tot. Das ist ein Spontankauf, aber wenn wir jetzt bei Stauden und Gehölzen sind, da muss man schon ein bisschen planvoller rangehen und da muss man auch die Geduld haben, auch wenn man einen Ratschlag kriegt, wenn man, das heißt Pflanzenschutz oder Schnittmaßnahmen, das hat ja nicht morgen schon einen Effekt, gerade bei Schnitt. Das ist vielleicht dieses Schwierige, dass man dann sagen muss, ja, und dann warten Sie ein Jahr und dann gucken Sie mal, wie es nächstes Jahr ist. Das muss man als Laie dann, sage ich, auch erstmal schaffen, diese Geduld aufbringen und auch den Glauben nicht zu verlieren, dass daraus noch was wird. Gerade so über das Herbst-Winter-Halbjahr, wo alles rückwärts geht, einfach zu wissen, das kommt wieder.
Also das stelle ich mir eigentlich in eurem Job als eine der größten Herausforderungen vor, diese Geduld zu vermitteln, weil die hat ja heute in dieser wahnsinnig schnelllebigen Zeit, hat die ja keiner mehr.
Aber das erdet einen ganz gut, finde ich. Also das beruhigt einen. Und auch, wie gesagt, diese Gewissheit einfach zu haben, dass es alles wiederkommt, dass man nur warten braucht. Das ist vielleicht auch so eine Weisheit, die man aus dem Garten ziehen kann.
So, eine Frage habe ich noch. Welche Frage hättet ihr denn gerne mal im nächsten Jahr beantwortet? Was möchtet ihr mal rauskriegen? Ihr seid ja alle Ausprobierer.
Janek? Also eine Frage, die ich mir schon ein paar Jahre stelle, ist, warum die Leute kein Gelb mögen. Also das hatten wir ja doch relativ häufig schon. Und ich habe ganz viele Kunden, die wirklich mal vom Frühling abgesehen, wo ja dann Primeln und Osterglocken plötzlich doch wieder akzeptabel sind, aber über den Sommer im Staudensortiment Gelb so eine sehr schwierige Farbe ist. Es gibt Kunden, für die scheint das ein echtes Problem zu sein, eine gelbe Staude im Garten zu haben. Warum ist das so?
Da bin ich ja mal gespannt, ob du das dieses Jahr mal rauskriegst. Dagmar, bei dir würde ich jetzt vermuten, die Frage, die du dir stellst, hat irgendwas mit Obst oder Gemüse oder Kräutern zu tun. Irgendwas, was man essen kann.
Ja, ich frage mich natürlich, ob nächstes Jahr das mit den Schnecken so heftig wird wie dieses Jahr und was man noch dagegen tun kann oder ob man einfach vehementer absammelt oder früh genug eingreift. Dann überlege ich mir verschiedene Mulchdecken, die entweder Schnecken bevorzugend oder auch einfach nur gute Mulchdecken sind. Man versucht immer so ein bisschen vorauszuplanen, aber gleichzeitig weiß man nicht, wie das Wetter wird. Also man muss es dann auch ein bisschen anpassen. Ich bestelle zwar jetzt schon das Saatgut und werde natürlich wieder so ein paar Exoten da einfließen lassen. Bei den Salaten habe ich dies ja irgendwie probiert und dann war das nicht das Wetter dafür. Also habe ich irgendwie so ein bisschen die Richtung verloren. Da habe ich dann diese ganzen Endivien, Sondersorten, Puntarella und was nicht alles ausprobiert. Und dann habe ich davon zwei Pflanzen vielleicht bis zur Erntereife bekommen von einem ganzen Satz oder so. Also das war irgendwie etwas frustrierend. Also dieses Jahr wird dann wieder ein neues Suchen und Finden. Und ich muss im Winter jetzt schon festlegen, wie ich meine, dass das Klima dieses Jahr wird.
Sandra, welche Frage stellst du dir? Was möchtest du gerne ausprobieren oder was beschäftigt dich?
Also wir haben mal ausprobiert, wie weit man gehen kann bei so ein bisschen auch frostempfindlichen Sachen mit Granatäpfeln zum Beispiel. Das ist ja auch so ein exotisches Obst, was angeboten wird. Ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass ich Granatäpfel ernte, aber die blühen auch sehr schön. Und auch als Strauch finde ich die nett und da habe ich gedacht, gut, und wenn es nachher nur schöne Blätter kriegt, Hauptsache es kommt über den Winter, haben wir die mal ausgepflanzt an der Mauer, Hauswand, so ein Winkel, wo kein Wind hinkommt, wo es schön warm ist. Und dann gucke ich mal, ob es nächstes Jahr auch wieder so wird. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die nach diesem verregneten Sommer sowieso hin sind, aber die leben noch. Bin ich ganz überrascht. Aber es kann jedes Jahr wieder in dieser Granatapfel-Bananen-Passionsfrucht-Ecke könnte es passieren, dass einer ausfällt. Aber damit muss man dann leben.
Also auch die Gärtner müssen sich in Geduld üben. Susanne, hast du irgendwas, was du gerne wissen oder ausprobieren möchtest in diesem Jahr?
Also hier in der Gärtnerei möchte ich halt sehen, wie die Pflanzen, die ich jetzt neu in Gefäße zusammengestellt habe, wie die sich entwickeln, also von den neuen Arten. Da bin ich sehr gespannt und privat will ich die Empfehlung von Dagmar zu Obstschnitt im Winter jetzt noch ausprobieren und gucken, wie sich die frisch gepflanzten Bäumchen des letzten Jahres weiterentwickeln. Also das ist dann Anwendung.
Also man sieht, auch Gärtner und Gärtnerinnen müssen sich immer wieder den neuen Rahmenbedingungen stellen und ausprobieren und Geduld haben. Und eine allerletzte Frage habe ich jetzt noch mal hier in die Runde. Das ist eine meiner Lieblingsfragen, die in den letzten 9 Jahren gekommen ist. Und zwar ist das von Julia aus den USA, aus Arkansas. Sie wohnt fast im Zentrum der USA, wandelt dann immer die Hinweise, die ihr so gebt, ein bisschen ab. Aber was sie in noch keiner Sendung gehört hat, ist, wie man sich verhält, wenn man beim Gärtnern auf eine Schlange trifft. Da gibt es ziemlich giftige Schlangen, die Copperhead. Und wahrscheinlich haben wir noch nicht so viel zu tun mit giftigen Schlangen, aber wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, dann kann das ja noch kommen. Also habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was würdet ihr tun, wenn ihr beim Gärtnern auf eine giftige Schlange trefft?
Naja, also mittlerweile ziehe ich schon häufig Handschuhe an und dann würde die Schlange vielleicht ja auch nicht sofort beißen. Ich nehme natürlich erstmal 2 Schritte rückwärts. Ich habe meinen Garten neben der Warner Heide, die hat vielleicht nur Blindschleichen oder vielleicht auch mal eine Kreuzotter oder so, aber theoretisch könnte ja mal eine rüberkommen. Es gibt ja auch die Nosferatu-Spinne hier schon, also deshalb habe ich jetzt nicht vor jeder Spinne Angst, aber man ist dann schon so ein bisschen vorgewarnt oder hätte sich vielleicht im Kopf schon mal überlegt, wo ist denn die nächste Anlaufstelle für eine Giftzentrale, die man dann anrufen könnte, wenn was passieren würde. Wenn jemand fragt, wo man giftige Schlangen findet, dann sollte man vielleicht mal gucken, welche Ansprüche haben denn Schlangen? Die sonnen sich ja wahrscheinlich auf offenen Plätzen und dann würde man die ja wahrscheinlich auch sehen. Oder wenn man hohes Grasland hat, dann hat man die vielleicht da drin. Wenn jetzt jemand da mit Erfahrungen hat, soll er einfach mal sagen, bei welchen Pflanzen er diese Schlange immer antrifft. Vielleicht ist ja das nötige Beutetier dort immer vorhanden oder irgendwas, man kann das meiden.
Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank an Dagmar Hauke, an Susanne Lammich, an Sandra Wattler und an Janek Weber. Ich wünsche euch jetzt einen guten Start in das neue Gartenjahr. Und wie immer sage ich danke fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und fürs Weitersagen, vor allem aber fürs Hören. Ich hoffe, wir konnten einiges klären. Und wenn im Laufe des Jahres Fragen auflaufen, einfach schreiben an info@gartenradio.fm oder auch auf dem Instagram-Kanal vom Garten. Durchschreiben und dann können wir die Fragen vielleicht auch gleich dann immer in den Folgen nach und nach klären. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio Gezwitscher. Das war der Gelbspötter. Gartenradio Ausblick.
In der nächsten Folge sind wir mit dem Biologen Michael Schwertfeger, alias der Vollblutbiologe, unterwegs. Er ist Kustos des alten Botanischen Gartens Göttingen. Vielleicht klingelt da was bei dem einen oder der anderen. Da gibt's schon eine Folge. Schwarze Farbe, bunter Hund heißt sie. Und da erzählt er von seiner Leidenschaft als Tätowierer von Naturmotiven. Diesmal erzählt der promovierte Blühpflanzenökologe von seiner zweiten Leidenschaft, nämlich von Insekten und den passenden Pflanzen. Und da haben wir in Göttingen mal ganz vorne angefangen, in einem 170 Jahre alten Gewächshaus, in dem es heute noch genau so aussieht wie damals, als es noch gar keine Bienchen und Blümchen gab.
Ja, unser Farnhaus, das ist, glaube ich, das berühmteste Gewächshaus hier. Noch nicht mal das älteste, aber die Leute, wenn sie reinkommen, dann denken sie, oh, hier ist ja, da kommt gleich Darwin um die Ecke. Das Haus ist tatsächlich von 1857 und ist im Originalzustand noch seit 170 Jahren. Und es ist nur für Farne da, tropische Farne aus Asien, Afrika, Amerika. Und keine einzige Blüte, es ist eine grüne Welt und wir wollen den Leuten ja hier den Eindruck vermitteln, so kann eine Welt ausgesehen haben vor 350 Millionen Jahren, lange vor den Dinosauriern, als die Blüten noch nicht erfunden waren und das, als man Libellen hatte und Schaben und riesige Molche und riesige Fische natürlich und riesige Farne, aber von Blüten war noch nichts zu sehen.